Ja, liebe Geschwister, darf Sie alle recht herzlich nochmal von hier vorne begrüßen. Ich hoffe, wir haben niemanden vergessen beim Händeschütteln. Ich freue mich, dass wir heute Abend hier zusammenkommen können und dürfen, um weiterzumachen im Jakobusbrief. Mein Gruß geht natürlich auch an all diejenigen, die uns jetzt über das Internet und über das Telefon zugeschaltet sind. Auch euch ein herzliches Willkommen. Wir werden heute Abend den vierten Abend zum Jakobusbrief gestalten und werden uns mit dem vierten Kapitel beschäftigen. Das werden wir auch in Gänze betrachten. Ganz starkes, ganz tolles Kapitel, wie ich finde, mit ganz vielen Dingen, die wirklich auch für das ethisch-praktische, da hatten wir insgesamt drüber gesprochen, halt nicht, dass die Bedeutung des Jakobusbriefs für die christliche Ethik eine ganz hohe ist, aber heute Abend ganz, ganz viele besondere Anweisungen hören dürfen, einfach was wir zu tun haben, was wir tun sollen oder was wir auch zu lassen haben. Aber dazu nachher mehr einsteigen wollen wir auch mit etwas ganz Praktischem, und zwar Jakobus 4, die Verse 13 bis 15. Diesen Text habe ich uns als Andacht mitgebracht, vorweg in dieser Bibelstunde. Wir lesen dort in diesen drei Versen: Und nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen, wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen sollt ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Amen. Wir wollen still werden und beten. Lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen wollen wir Dank sagen, dass wir jetzt in deinem Haus, in deinem Gemeindesaal zusammenkommen dürfen. Dank sagen auch, dass wir jetzt vor dem Computer, vor dem Telefon sitzen, um auf dein Wort zu hören. Herr, wir wollen uns heute beschäftigen mit dem Jakobusbrief, dem vierten Kapitel. Wir wollen dich bitten, dass du aus und durch diesen Versen zu uns sprichst, zu einem jeden ganz persönlich. Wir wollen dich insbesondere jetzt bitten für die Andacht, dass du uns die Bedeutung dieser drei Verse eröffnest, Herr, und dass du sie uns einfach erschließt durch deinen Geist, denn den brauchen wir, wenn wir auf dein Wort hören, wenn wir es lesen, Herr. Du musst uns selber ansprechen, du musst uns begegnen im Reden und im Hören, Herr, damit wir das verstehen, was du uns zu sagen hast. Und darum wollen wir gnädig bitten, Herr, dass du diese Andacht und dass du diesen ganzen Abend segnest, Herr. Amen. Ja, ich habe das überschrieben, diese kurze Andacht, der jakobäische Vorbehalt. Der jakobäische Vorbehalt, in Klammern habe ich dahinter geschrieben, SCJ. Das war früher eine ganz beliebte Abkürzung halt, also wenn irgendeiner ankündigte, du in drei Wochen, da will ich dich besuchen kommen halt, nicht, dann schrieb der immer so zum Schluss halt hin, SCJ, Subconditionem Jakobiner, unter der Bedingung Jakobs. Und damit war gemeint dieser Text halt, nicht, also unter Vorbedingung, ich plane zwar etwas, aber nicht halt nicht, so der Herr will und wir leben. Das war, also das ist dieses SCJ, nicht, das findet man in früheren Briefen sehr, sehr häufig bei gläubigen Leuten, auch früher in Protokollen von Kirchenvorständen halt, wenn die da beschlossen haben, also nächstes Jahr renovieren wir die Kirche oder übernächstes Jahr, da wollen wir Evangelisation machen halt, nicht, dann haben die immer hintergeschrieben SCJ halt nicht, unter dem Vorbehalt des Jakobus. Und diesen Vorbehalt des Jakobus, den finden wir eben hier, dass wir das eben bei all den Dingen, die nach vorne liegen, nach vorne gehen, Zukunftsplanung, dass wir die ja bedenken sollen, dass wir eben den Herrn mit hineinnehmen sollen. Und da habe ich drei Punkte uns mitgebracht, einfach, die das nochmal vertiefen sollen, diese drei Verse aus dem Jakobusbrief. Erstens, der Mensch plant sein Leben. Zweitens, der Mensch hat keine Macht über sein Leben. Und drittens, der Mensch soll sich seiner Abhängigkeit von Gott bewusst sein. Das Erste, der Mensch plant sein Leben. Und das ist das, was wir Menschen tun können, im Gegensatz zu den Tieren. Die Tiere, die können nicht planen. Es gibt ein paar Eichhörnchen, die sammeln so ein bisschen die Nüsse halt, nicht, aber das ist instinktiv, die wissen gar nicht, was sie machen. Die würden auch irgendwelche angemalten Murmeln machen. Aber die können jetzt nicht intellektuell planen, dass sie sagen, ich lebe heute und ich plane für das, was nächstes Jahr oder in 10 Jahren ist. Und das ist uns Menschen zu eigen halt, nicht, dass wir diese Übersicht haben, nicht, dass wir tatsächlich das machen können. Wir können planen, unsere Zukunft gestalten. Das ist auch ein großes Privileg, dass wir das auch dürfen halt, nicht. Am Sonntag habe ich davon gesprochen, Psalm 31, nicht. Der Herr sagt, du stellst meine Füße auf weiten Raum, wir dürfen auch planen halt. Und das haben die Menschen der damaligen Zeit gemacht, die haben geplant, nicht. Also
die haben dann überlegt, heute oder morgen wollen wir in diese oder jene Stadt gehen. Nicht? Das machen wir heute auch. Nicht? Also wenn ich mit euch so spreche halt, nicht? Also wenn mir nichts mehr einfällt, ich brauche nicht über das Wetter zu reden, ich spreche über den Urlaub. Da frage ich immer, was haben Sie denn vor im Sommer halt? Nicht? Oh, ganz große Urlaubsplanung halt, nicht? Und ich will nach Amerika, ich will nach Rügen, nach Berchtesgaden, an Comer See, was auch immer. Nicht? Da sind so Planungen und manche, die haben nicht nur den nächsten Urlaub oder den nächsten Wochenendausflug, die haben auch schon nächstes Jahr verplant halt, nicht? Also die planen, wo es hingeht. Und auch nicht nur das, es gibt eine Menge Menschen, die verdienen einen Haufen Geld damit, weil das Menschen planen halt, nicht? Also die gesamte Versicherungsbranche, nicht? Was so Lebensversicherung angeht, nach vorne gucken halt, nicht? Rentenversicherung halt, nicht? Da leben viele Menschen von, dass wir unsere Zukunft planen halt, nicht? Und das ist ja dann auch so eine Standardsache, nicht? Wenn dann der Versicherungsmakler kommt und sagt, sind Sie denn abgesichert, nicht? Werden Sie mit 75 Jahren auch wirklich noch das Geld haben, das Sie brauchen, um? Und dann gehen Sie los, ratter, 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 nicht? Was kriege ich denn von der BFA halt, nicht? Und was muss ich denn noch anlegen? Das hat alles mit Planungen zu tun halt, nicht? Und wenn man jünger ist, ist das erst recht so, nicht? Die Familienplanung, was man sich vornimmt. Ich möchte gerne eine Frau, drei Kinder, ein Haus. Beruflich hat man dann auch alle möglichen Dinge und dann werden schon Entscheidungen getroffen. Das muss man auch tun, das ist gar keine Frage. Man kann nicht eben von heute auf morgen. Also der Mensch plant sein Leben, das war vor 2000 Jahren so. Und das ist auch heute bei uns so. Das ist auch so bei uns in der Kirchengemeinde. Auch wir planen Dinge. Wenn wir jetzt Renovierung angehen der Kirche, wenn das weitergehen soll mit dem Innenraum, nicht? Das sind Planungen halt, nicht? Dann nehmen wir in Aussicht, was nächstes ja alles sein soll halt, nicht? Wenn wir gucken, was sollen wir geistlich machen, ob Evangelisation, missionarische Einsätze, das sind alles Planungen. Der Mensch plant sein Leben, das war so, das ist so und solange es Menschen geben wird, wird das auch immer so weiter sein. Ein zweites, das sagt dieser Text, der Mensch hat keine Macht über sein Leben. Ja, er plant, das wird hier angesprochen, aber das wird eben gesagt, in Wirklichkeit habt ihr ja gar keine Macht über eure Zukunft, nicht? Ihr plant so ganz hochherrschaftlich, als sei das ganz selbstverständlich, dass an den morgigen Tag ein Übermorgiger kommt, nicht? Und das nächste Jahr. Aber das ist nicht selbstverständlich. Ihr tut immer so, als hättet ihr die Macht, aber in Wirklichkeit habt ihr das nicht. Und ihr seid nur eine ganz kurze Zeit in dieser Welt, nicht? Ihr seid nur ein Rauch, so heißt das hier halt, nicht? Denn eine ganz kurze Zeit ist und dann verschwindet, nicht? Das ruft dieser Text ganz deutlich in Erinnerung halt, nicht? Und wir wissen nicht, wann unser Ofen, ich sage das mal so bezogen aufs Leben, aufhört zu rauchen halt, nicht? Und auf einmal ist der Ende. Und das ist etwas, was natürlich der Pastor in der Seelsorge immer wieder erlebt, nicht? Wenn man Menschen begleitet, die, ja, ganz frühzeitig gestorben sind. Übermorgen werde ich einen Mann beerdigen halt, der ist gerade mal 58 Jahre alt geworden, nicht? Doktor der Physik, mitten im Leben, mitten in der Arbeit stehen, ganz erfolgreich halt, nicht? Dann kommt die Krebserkrankung und alle Pläne, die da waren, mit einem Mal daneben halt, nicht? Alles weg, reingeschlafen. Und auch ihr kennt das, Sie kennen das, ob aus eigenem Erleben oder bei anderen Leuten, nicht? Da hat man die große Zukunft geplant, mit der Frau des Lebens, in der Familie, auf einmal erklärt die einem, du, ich habe den anderen kennengelernt, jetzt ist Schicht, jetzt müssen wir alles ganz anders, nicht? Und all die großen Planungen, all das, was man gemacht hat, ist alles dahin hat, nicht? Oder eben, dass Dinge sich verändern im Leben. Es gibt Leute, die haben den Krieg noch mitgemacht unter euch und ihnen halt nicht. Und auf einmal verändert sich alles nicht. Man hatte geplant sein Leben damals in Ostpreußen, in Schlesien, in Pommern, sonst wo. Und auf einmal bricht der Krieg. Dann wird alles anders nicht. Dann werden Dinge ganz anders. Man hatte geplant, die Eltern, die Großeltern. Und alles wird anders. Und wir haben gar keine Macht. Wir sind ein Spielball. Wir sind ein Spielball in dieser Geschichte. Und wir haben keine Macht über unser Leben. Wir denken immer, wir könnten so ein Stück weit koordinieren. Aber die Wirklichkeit ist, dass wir ganz klein sind halt nicht. Und dass ganz andere Dinge unser Leben bestimmen. Der Mensch hat keine Macht über sein Leben. Der Einzige, der Macht über mein Leben hat, der Macht über unser Leben hat, das ist unser Herr und Heiland Jesus Christus. Er ist derjenige, der unser Leben gegeben hat. Wir haben diese Woche den Wochenpsalm 139, der hat uns schon gekannt, bevor wir überhaupt gemacht wurden, nicht? Alle Tage waren schon in einem Buch geschrieben, die noch nicht waren und die noch werden sollten halt, nicht? Und das ist auch derjenige, der eines Tages den Ofen ausmacht halt. Er sagt, dann ist Ende hier auf Erden halt und der uns abberuft hat, nicht? Und der wirklich einen Plan mit unserem Leben hat und der weiß, was sein wird, nicht? Und nur wenn er Gnade gibt halt, nicht? Dann funktionieren unsere Pläne. Und das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder mitnehmen. Bei all dem Planen, was wir tun, bei all dem Irdischen, bei all dem, was so vermeintlich selbstverständlich ist, sollen und dürfen wir das nicht vergessen. Dass es da einen gibt, der Gedeihen gibt oder einen, der das auch verwehrt. Das ist das, was dieser Text sagt halt, nicht? Und das ist der dritte Punkt dieser Andacht. Der Mensch soll sich seiner Abhängigkeit von Gott bewusst sein halt, nicht? Wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Nichts anderes ist entscheidend. Wenn der Herr will. Der Mensch denkt, aber der Herr lenkt. Das ist die Erfahrung des Glaubens halt, immer wieder. Und je älter man wird, desto tiefer wird die Erkenntnis darin, wie wahr diese Aussage ist halt nicht. Und das ist ganz wichtig, das mit hineinzunehmen. Wir sind tatsächlich in allem, was wir tun, haben, sind und planen, abhängig davon, dass der Herr wirklich Gnade und Segen dazu gibt halt. Und das, wie gesagt, so als Erstes, um es euch mitzugeben aus dieser Andacht, bei all den Planungen, die ihr natürlich tun werdet und die ihr auch tun müsst, erkennt immer wieder, dass ihr letztlich keine Macht über euer Leben habt, sondern dass es alleine darauf ankommt, dass der Herr, dass unser Herr Jesus Christus euch Gnade und Segen schenkt. Wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Seid euch immer wieder dessen bewusst, dass alles, was passiert in eurem Leben, dass es nur dann passieren kann, wenn der Herr es letztlich auch zulässt und wenn er es gestattet. Amen. Ja, lieber Herr und Heiland, wir wollen dir von Herzen Dank sagen, dass du uns diese drei Verse jetzt zu Beginn dieser Bibelstunde geschenkt hast. Danke, dass wir das neu hören durften, dass wir unser Leben nicht in und unter unserer Gewalt haben, sondern dass wir tatsächlich nur ein Spielball sind in dieser Welt, dass wir gar nichts machen können und dass du derjenige bist, der tatsächlich alles steuert und regiert. Und Herr, lass uns immer wieder sehen und verstehen, Herr, dass wir von dir abhängig sind und dass nur, wenn du es willst, dass wir dann leben werden und gewisse Dinge erledigen können, Herr. Lass uns immer wieder darin verwurzelt sein und lass uns das immer wieder bewusst sein, wenn wir planen, sei es privat, aber auch für die Gemeinde, dass du uns immer wieder vor Augen stehst und dass wir alles verantworten vor dir, dem Gott, von dem alles herkommt und zu dem alles hingeht, Herr. Wir loben dich, wir preisen dich, wir geben dir die Ehre. Amen. So, ich weiß nicht, wer mir das hingelegt hat, ein Liedvorschlag, wollen wir gerne darauf eingehen. Lied 179, Vater, ich will dich preisen. Alle vier Liedstrophen, Vater, ich will dich preisen, dein Wort ist wunderbar. 179, 1 bis 4. Ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar und vollkommen. Jeden Morgen staune ich neu, was dein Wort enthält. Jeden Morgen denn dein Wort ist wunderbar und vollkommen. Ich erkenne, dein Wort hält stets, was es verspricht. Ich erkenne, dein Wort hält stets, was es verspricht. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar und vollkommen. Ja, in Zeit und Ewigkeit hat dein Wort Bestand. Ja, in Zeit und Ewigkeit hat dein Wort Bestand. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar und vollkommen. Freude, Kraft, Mut, Zuversicht, all das schenkt dein Wort. Freude, Kraft, Mut, Zuversicht, all das schenkt dein Wort. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar und vollkommen. Markus, danke, dass du so beherzt und fröhlich in die Tasten gegriffen hast. Nicht? Wunderbar. Ja, aber, ja, top, Waldi, das ist auch mit einer hundertprozentigen Aussagekraft. Prima. Ja, bevor wir zur Textbetrachtung kommen, nochmal so einen kleinen Schwenker, so ein bisschen im Umfeld des Jakobusbriefes. Wir haben ja schon über Autor gesprochen, Adressaten gesprochen, alles. Möchte jetzt nochmal ein bisschen was so kirchengeschichtlich sagen, das vielleicht nochmal ganz interessant ist. Jetzt nicht überlebensnotwendig für den Glauben, aber ich sag mal, schadet auch nichts, wenn man es mal wahrnimmt halt. Sonntag hatten wir diesen wunderbaren Gottesdienst mit den vielen Gästen und ich hatte ein gutes Gespräch. Wir saßen da zusammen und dann fragte so eine ältere Dame so ein bisschen verschämt, sagte: Ja, Herr Latzel, können Sie mir das vielleicht mal kurz erklären, was der Unterschied zwischen den Lutherischen und den Reformierten ist? Nicht? Ich sage, so ganz kurz ist das nicht. Also da braucht es normalerweise eine ganze Bibelstunde zu. Haben wir hier in der Reihe auch schon mal gemacht, nicht, dass wir im Evangelischen zwei unterschiedliche Quellen haben. Einmal eben diesen Weg von der Schweiz her, Zwingli und Calvin, die Reformierten, die da, ich sage jetzt mal, kann man grob sagen, ein Stück weit strenger sind, auch ein Stück weit bibeltreuer, vielleicht nicht ganz so freudevoll wie die Lutheraner und eben den zweiten Weg von denen, was eben Luther angeht, über den Zweig von Wittenberg herkommend halt, die so ein Stück weit näher noch am Katholizismus sind, deren Gottesdienste so ein bisschen liturgischer geprägt sind halt nicht und eben wie gesagt das Reformierte, was so ein Stück weit ja wortlastiger ist halt nicht, wo das Wort stärker im Mittelpunkt steht. Da gibt es eine Menge noch anderes zu erzählen, wie die Stellung des Pfarrers ist bei Reformierten und Lutheranern halt nicht, wie die Gemeinde geordnet ist, wie das ist mit dem Verständnis des Abendmahls und der Taufe. Da gibt es vieles, was auch dann vielleicht theologische Detailfragen sind. Aber eine Sache, die immer wieder auffällig ist, ist eben auch, dass es innerhalb der Ordnung, der Anordnung der Bücher im Neuen Testament eine Unterscheidung gibt zwischen Reformierten und Lutheranern. Wir haben alle denselben Text, das ist Wort ist vollkommen identisch, aber so gewisse Unterschiede gibt es da. Wir hatten das auch schon mal festgestellt bei den 10 Geboten. Da zählen die Lutheraner das ja anders als die Juden und die Reformierten halt, nicht? Also da geht es um die Frage des Bilderverbotes und das hat dann natürlich auch Austragungen auf das, was also die Gestaltung von Kirche angeht. Aber wir haben auch hier, was den Jakobusbrief angeht, eine, wie ich finde, bemerkenswerte Tatsache, nämlich die, dass der gute Martin Luther, den ich ja sonst sehr, sehr schätze, aber da so ein Stück weit wirklich übers Ziel hinausgeschossen ist und da nicht klar wirklich am Wort geblieben ist. Luther übersetzt ja das Neue Testament. Übrigens ist das nicht richtig, dass Luther als erstes die Bibel ins Neue Testament, ins Deutsche übersetzt hat. Das wird immer so gesagt. Und wenn jetzt in zwei Jahren 500 Jahre Reformationsjubiläum ist, da werden die Leute alle sagen, ja, Luther war der Erste, der die Bibel ins Deutsche. Und sagen Sie bitte ab sofort immer nein. Wir Reformierten waren schneller. Ja? Die Zürcher Übersetzung war früher fertig halt, nicht? Die war zuerst da. Also das, wie gesagt, das wird so ein bisschen runtergefasst halt, nicht? Also die Zürcher war zuerst da. Und ich habe Ihnen das jetzt mal so herauskopiert hier. Ich konnte das leider nicht anders umsetzen halt, nicht? Dass Sie einmal sehen, das griechische Neue Testament, Sie wissen, das Alte Testament ist auf Hebräisch, das Neue Testament auf Griechisch. Und der Urtext hat genau diese Reihenfolge, die Sie hier sehen halt. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Apostelgeschichte, Römer, Korinther, Galater, Epheser, Philippa, Kolosser, Thessalonicher, Timotheus, Titus, Philemon. Und jetzt kommt das Entscheidende. Hebräer, Jakobus, 2 Petrus, 3 Johannes, Judas, Offenbarung. Das ist die ursprüngliche Form, wie der Urtext es wiedergibt. Das ist auch das, was im Wesentlichen dann übersetzt worden ist von der Vulgata. Sie sehen hier also die lateinische Übertragung von 400, von Hieronymus halt nicht. Auch das ist beibehalten worden. Aber Luther hat Probleme mit dem Jakobusbrief, das schreibt er auch. Also den hätte er am liebsten rausgeschmissen. Er nennt das eine ströherne Epistel bei seiner Auslegung. Eine ströherne Epistel findet er nicht so stark. Und um das auch deutlich zu machen, setzt er das ans Ende. Also er nimmt aus dem normalen Ablauf, wie der Inhalt des Neuen Testamentes ist, wie die 27 Schriften angeordnet sind, nimmt das raus und setzt den Hebräer und den Jakobusbrief an das Ende vor Judas. Damit entfernt er ihn ja nicht aus dem biblischen Kanon, aber setzt damit einen Akzent, der nicht zulässig ist. Das muss man ganz deutlich sagen halt. Da hat er eingegriffen und das hätte nicht sein dürfen. Aber die Lutherbibel hat das bis zum heutigen Tag durchgezogen. Ich lese ja auch, obwohl wir eine reformierte Gemeinde sind, immer Lutherbibel halt. Das ist eine hervorragende Übersetzung, eine gute Übersetzung. Aber diese Sache, diese Umstellung ist nicht gut. Also wenn zum Beispiel die Züricher sehen, die ist genau eben wie der griechische Urtext halt. Zürcher ist übrigens auch eine sehr gute Übersetzung, ganz hervorragende Übersetzung. ebenso wie die Elberfelder halt, nicht? Also die Züricher ist eben das, was dann in Gefolge von Zwingli und dann später auch von Calvin gefördert wurde halt. Die Elberfelder ist eine viel spätere Übersetzung, die kommt so aus der Brüderbewegung, so 1870 hat das da angefangen, auch eine sehr gute Übersetzung, auch da sehen Sie über Elberfelder übrigens ganz, ganz nah am Text dran, wie auch Luther und die Züricher, wobei die Elberfelder noch ein bisschen mehr versucht, weniger auf die Sprache, denn auf die Textgenauigkeit zu sehen. Aber auch bei der Einheitsübersetzung, das ist diese Mischübersetzung, wo dann evangelische Kirche, katholische Kirche zusammengearbeitet hat, so, das war so zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, 1960 bis 1980 halt. Auch dort die Einteilung, und selbst in der Guten Nachricht, ich hätte das am liebsten rausgestrichen, aber auch selbst da haben sie diese Einteilung. Gute Nachricht ist keine Übersetzung, das ist ganz wichtig. Wenn ihr Gute Nachricht zu Hause habt, schmeißt sie weg. Taucht nichts. Also ich sage das so ganz deutlich, ich habe das ja auch schon mehrmals schon eine Bibelstunde auch drüber gemacht vor 2 Jahren, ich mache das gerne nochmal, da stehen Dinge drin, die stehen nicht im Urtext drin. Da werden, dann, wenn die Leute hingehen und machen dann Andachten über die gute Nachricht, nicht? Und dann werden Worte rausgegriffen, die stehen gar nicht im Urtext, das ist nicht zulässig. Also das kann man komplett vergessen. Also das ist eine Sache, vielleicht zum Einstieg für Leute, aber auch da muss ich sagen, entschärft nicht das Wort Gottes, das hat schon seine Brüchigkeiten und auch seine Schwierigkeiten, das sind zum Teil eben 3000 Jahre alte Texte. Also gute Nachricht taucht überhaupt nichts. Wenn Elberfelde, Züricher, Luther. Aber wichtig nochmal, ich habe das, ja sehen das hier, ich habe das leider nicht ganz rausheben können, das ist so Hebräer, Jakobus, Judas, das ist eben dort diese Veränderung, die eben Luther angesetzt hat, eben weil er das da so ein Stück weit deutlich machen will, das gilt schon, aber ist eben nicht so bedeutsam. Das ist auch so ein Kern in der lutherischen Theologie, nicht für alle lutherischen Theologen, also Bernd Bierbaum, das ist ein knallharter Lutheraner halt, aber der würde alle Schriften auch gleich halten. Aber viele Lutheraner haben so eine Unterscheidung, da gibt es eben auch so eine Abwägung, das Neue Testament stärkere Bedeutung als Alte Testament. Das sehen wir auch bei unserer Perikopenordnung, die ist sehr stark lutherisch geprägt halt, nicht? Absolutes Überhang von neutestamentlichen Texten halt, nicht? Da sind etwa 80% neutestamentliche Texte, 20% alttestamentliche Texte, obwohl ja das Alte Testament mehr als 2/3 des Umfangs der Bibel ausmacht halt, nicht? Und da sind die Reformierten anders. Die Reformierten sagen eben, gleiche Bedeutung, alle 66 Schriften der Bibel auf einer Ebene gleich viel wert. Da kann man nicht unterscheiden und man kann nicht sagen, das Johannesevangelium sei wertvoller als beispielsweise dritte Buch Mose oder diese Zählungslisten bei Nehemia halt. Nicht alles enthält Wort Gottes und wir müssen alles gleich heilig halten. Und es steht uns nicht an, irgendwo da ein bisschen zu mischen oder ein bisschen auch zu verschieben. Und wie gesagt, das ist so ein bisschen auch etwas, was eben bei Luther dann passiert ist halt, nicht? Bei dieser Umstellung gegenüber dem Urtext halt, nicht? Das ist nicht die reguläre Reihenfolge, wie sie entsprechend im griechischen Urtext ist, sondern das ist, wie gesagt, eine Veränderung. Und nochmal, die Lutherbibel ist eine hervorragende Bibel. Ich arbeite persönlich nur mit der Lutherbibel, auch wenn ich Texte kopiere. Alles, was Sie lesen, ist immer Lutherbibel. Halte es für eine sehr gute Übersetzung. Aber diese Veränderung, wie gesagt, das muss man auch deutlich sagen, das ist nicht korrekt gewesen. Genauso der Blödsinn, den Lutheraner machen, wenn die Apokryphen mit dabei packen in die Lutherbibel halt. Auch das ist eine Sache, wenn sie eine Lutherbibel kaufen, grundsätzlich ohne Apokryphen. Die haben da nichts drin zu suchen. Das ist ganz wichtig. Auch darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Aber das einfach nur mal so als kleiner Hinweis, bevor wir jetzt den Text besprechen wollen, Jakobus 4. Hat nur 17 Verse, die werde ich in Gänze vorlesen. Da heißt es, woher kommt der Kampf unter euch? Woher der Streit? Kommt es nicht daher, dass ihr euren Gliedern die Gelüste gegeneinander streiten? Ihr seid begierig und erlangt nichts. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns wohnen lassen und gibt uns umso reichlicher Gnade? Darum heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Jammert und klagt und weint, euer Lachen verkehre sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Verleumdet einander nicht, liebe Brüder, wer seinen Bruder verleumdet oder verurteilt, der verleumdet oder verurteilt das Gesetz.
Verurteilst du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der selig machen und verdammen kann. Wer aber bist du, dass du den Nächsten verurteilst? Und nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen sollt ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. All solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Das sind diese 17 Verse aus diesem vierten Kapitel des Jakobusbriefs. Und ich habe so zwei Teile, einen kurzen dogmatischen Teil, den ich für, ich habe das überschrieben, die pneumatologische, das heißt also die Lehre vom Geist, für die geistliche Mitte dieses Textes halte, die theologische Mitte dieses Textes. Und davon ausgehend kommen 10 ganz praktisch ethische Dinge, die ich für mein Leben verstanden habe. Aber ich möchte zunächst einmal etwas sagen zur dogmatischen Mitte. Also das, was uns über den Heiligen Geist hier gesagt hat, Pneumatologie ist die Lehre vom Heiligen Geist. Das ist die dogmatische Mitte dieses Textes, von dem alles herausgeht. Und das sind zwei Dinge, die mir sehr wichtig sind. Erstens, Gott hat mich auserwählt, dass er seinen Heiligen Geist in mir wohnen lässt. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Das ist jetzt nicht nur für mich, sondern das dürft ihr auch mitsprechen, die ihr wiedergeboren seid, die ihr zu Jesus Christus gehört. Ihr habt ja dann den Heiligen Geist. Und Gott hat das entschieden. Das ist ganz wichtig, sagt die Bibel. Gott hat das entschieden vor Grundlegung der Welt, dass ihr den bekommt. Und er hat eventuell auch entschieden, dass euer Nachbar, der neben euch wohnt, den nicht bekommen hat. Ja, wir müssen immer noch selber entscheiden. Das haben wir immer wieder gesagt, das kommt auch noch dazu. Aber es ist eben Vorherbestimmung, dass Gott es entscheidet, dass der Geist in uns ist und auch, dass er in anderen nicht ist. Und ja, das andere stimmt auch. Das sind die beiden Dinge, die miteinander nicht zu vermitteln sind, aber beide biblische Lehre sind halt nicht zu sagen, wir müssen uns auch noch selber entscheiden. Das ist ein Spannungsfeld, in dem wir stehen. Aber jetzt hier in diesem Text wird das deutlich gesagt, dass Gott eben uns auserwählt. Wir lesen hier im Vers 5 und 6. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen und gibt umso reichlicher Gnade. Das ist ganz wichtig, dass der Besitz des Heiligen Geistes, dass die Erkenntnis Jesu Christi, dass das ein Gnadengeschenk des allmächtigen Gottes ist. Das ist ganz wichtig, dass man das weiß. Nicht, dass man irgendwann hinkommt, wir werden gleich noch über das Rühmen hören, so nach dem Motto, ja, das habe ich ja erkennen dürfen. Ich habe mich bekehrt, das sagen wir manchmal so, das hat auch eine gewisse Richtigkeit und ist doch auch wieder ein ganzes Stück weit falsch. Sondern Gott hat uns seinen Geist gegeben und durch seinen Geist konnten wir ihn erkennen und sind dann in die Buße geführt worden. Es ist allein Gnade Gottes. Das ist ganz wichtig, damit man sich nicht überhebt im Glauben, dass man tatsächlich diese vorlaufende Gnade immer wieder bewusst hat. Das ist übrigens ein ganz großes Plus auch der Säuglingstaufe halt nicht. Das ist schwierig, wenn gewisse Brüder immer nur betonen halt, ja, und dann, wenn du dich bekehrt hast, dann musst du zur Taufe gehen halt nicht. Schon längst vorher ist ein Zeichen passiert, dass Gott schon ein Ja zu mir gefunden hat. Damit bin ich noch nicht wiedergeboren. Aber zu erkennen, vorlaufende Gnade ist etwas ganz wichtig, die passiert ist. Und ohne vorlaufende Gnade gäbe es nicht einen einzigen Wiedergeborenen. Nicht? Wenn Gott erst so nach dem Motto, jetzt hat er sich bewährt, nicht? Jetzt hat er erkannt, jetzt ist er zum Glauben gekommen, jetzt hat er die Schrift verstanden und dann den Heiligen Geist gibt, dann gäbe es nicht einen einzigen Gläubigen auf dieser Welt. Das stellt ja auch Luther fest, halt nicht. Der ist ja nur wirklich jemand, der es verdient hätte. 10 Jahre hat er sich gequält wie ein Ochse da in seinem Orden halt nicht und alles gemacht wie ein Wahnsinniger halt, aber da wird alles nur noch schlimmer halt nicht. Und dann darf er das erkennen, dieser Gott hat mich schon lange lieb gehabt halt nicht, zu sagen, es ist alles sowieso nur Gnade, nicht. Sola gratia, das ist ein Grundprinzip der Reformation. Allein aus Gnade. Auch das Geschenk des Glaubens, das ist etwas ganz Entscheidendes, ein ganz tiefer Punkt zu sagen, dass es wirklich ein Geschenk ist, das uns auch dann immer wieder in die Dankbarkeit hineinführt, halt nicht zu sagen, dass wir sagen, Herr, danke, dass wir glauben dürfen, halt. Danke, dass ich es erkennen durfte, dass ich weiß, dass du der lebendige Gott bist. Er hat uns auserwählt, er hat mich auserwählt, dass er seinen Heiligen Geist in mir wohnen lässt, halt nicht. Johannes 15 lesen wir, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr reiche Frucht bringt.
Apostelgeschichte 9, nicht? Die Geschichte von Paulus, auch so eine Erwählungsgeschichte. Doch der Herr sprach zu ihm, geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden, vor Königen und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um deines Namens willen. Hananias ging hin und kam in das Haus und legte ihm die Hände auf, nicht? Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus zu dir, auf dem Weg, der mir auf dem Weg erschienen ist, dass du wieder gesund wirst und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Also dieser schlaue Paulus, nicht? Der musste den Ordnungsgong von Jesus sowas von brutal kriegen halt, nicht? Und er hat erstmal gar nichts machen können. Der hatte nichts gemacht, der hatte auch nichts Gutes in sich gehabt, nicht? Der war ja auf dem Weg, Christen umzubringen halt, nicht? Und dann ist der Herr gekommen und hat es knallhart reingegeben, Auserwählung halt, nicht? Und schon vor Urzeiten war dieser Paulus auserwählt halt, nicht? Und dann ist auch so ein Drecksack, wie er es war, ein Mörder, ein Verfolger halt, nicht? Zum Werkzeug Gottes geworden. Das ist Auserwählung. Und bei Paulus war das natürlich extremst, aber genauso ist es auch bei uns. Wir waren vielleicht keine, die die Gemeinde Jesu verfolgt haben, nicht? Aber wir waren auch vor unserer Bekehrung weg von Gott und dann hat Gott uns eben den Heiligen Geist gegeben. Halt. Epheser 1 lesen wir, denn in ihm, also in Christus, hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. Ganz wichtig, die Erwählung geschieht jetzt nicht irgendwann so nach dem Motto, so wenn nach im 10. Lebensjahr feststellt, das ist doch ein ganz anständiger Kerl oder ein ganz anständiges Mädchen, sondern Gott hat vor Grundlegung der Welt uns erlebt. Auch nochmal Wochenpsalm habe ich eben gesagt, nicht? Schon bevor die Welt gemacht wurde, nicht, hat Gott uns gekannt, halt nicht. Also, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und tadelig vor ihm sein sollten, in seiner Liebe zu uns, hat er uns vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobe seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten, nicht. Das ist ganz wichtig, wenn wir das verstanden haben, nicht, dann treten wir in das Lob seiner herrlichen Gnade ein. Wenn du das verstanden hast, nicht? Das ist nicht dein eigener Verstand, deine eigene Kenntnis oder die Religiosität deiner Eltern gewesen ist, sondern Gnade Gottes. Da faltest du die Hände und sagst nur, lieber Heiland, danke, 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 zum Lob deines Namens halt. Nicht? Ganz wichtig. Also, er hat uns auserwählt, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Und ein zweites, Gott überwacht mich um des Heiligen Geistes in mir. Der Heilige Geist ist ja Gott und damit ist Gott präsent. Und da guckt er ganz besonders auf die Seinen, wie die denn leben. Und das ist jetzt wichtig für dich, was gleich kommt. Also diese dogmatische Grundlegung, wo ich gesagt habe, das ist die Mitte des Textes, das ist die Vorbedingung, wenn das so ist. Also einmal, dass Gott uns den Geist gegeben hat, dass er uns auserwählt hat, aber dass er uns auch überwacht. Hier heißt es, mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns wohnen lässt. Mit Eifer. Also das ist nicht so nach dem Motto, dann kann der mal machen, was er möchte, sondern da haben wir eine Verantwortung halt. Wir sind von Gott in diese Welt gesandt zu einer besonderen Aufgabe und das überwacht Gott auch. Da können wir sagen, das gefällt uns nicht, nicht? Jetzt werden wir von der NSA überwacht, halt, jetzt auch noch vom lebendigen Gott, aber der war schon viel länger da und der macht das viel umfassender als irgendein Geheimdienst. Der guckt tatsächlich, wie das bei uns ist halt, nicht? Da guckt er ganz genau hin und da haben wir eine Verantwortlichkeit für den Geist, der in uns ist. Hesekiel 3 heißt es, nicht? Das ist der Hesekiel als begnadeter Prophet, der hat den Geist Gottes halt, nicht? Und der muss knallhart hören, was das für eine Überwachung ist, die er hat, nicht? Da sagt er, wenn ich dem Gottlosen sage, du musst des Todes sterben und du warnst ihn nicht und sagst ihm nicht, um den Gottlosen vor seinen gottlosen Werken zu warnen, damit er am Leben bleibe, so wird der Gottlose um seiner Sünde willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. So ist die Überwachung. Also Hesekiel ist ein begnadeter Mann, der ist Prophet des lebendigen Gottes. Und da sagt Gott zu ihm, wenn ich dir einen Auftrag gebe und du den nicht eins zu eins ausführst, fordere ich das Blut von deinen Fingern halt, von deiner Hand, wenn der sich nicht bekehrt hat. Du mach nur, was ich dir sage halt, nicht? Knallhart, das ist tatsächlich eine Verantwortung, die man hat, wenn man den Heiligen Geist in sich hat halt. Epheser 2 heißt es, aus Gnade seid ihr selig geworden, auch hier wieder aus Gnade. Es ist nur die Gnade, dass wir Gott erkennen durften, durch Glauben und nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das ist sind ganz wesentliche drei Verse für meine Theologie, für mein Christsein, zu sagen, dass ich mir das immer wieder klar mache. Ich bin aus Gnaden, allein aus Gnaden berufen halt. Ich bin sein Werk und ich soll gute Werke in dieser Welt vollbringen, die aber der Herr schon vor Urzeiten gemacht hat. Und das ist genau meine Aufgabe, im Geist zu wandeln, nicht? Im Geist zu wandeln, um mich vom Geist bestimmt sein zu lassen. Ich muss das gar keine Ideen selber entwickeln. Ich muss einfach nur gucken, dass mich als Christ der Heilige Geist führt. Und Gott überwacht mich auch damit. Nicht? Der sagt ganz klar, das macht deinem Gewissen deutlich, dass er mir sagt, Olli, das ist nicht in Ordnung halt. Nicht? Oder macht mich stark und sagt, das hast du jetzt in meinem Auftrag zu tun halt. Und Gott schaut auf die Menschen. Gott ist derjenige, der natürlich die gesamte Welt in Händen hält. Aber er schaut insbesondere auf seine Kinder, insbesondere auf die, denen er seinen Geist gegeben hat und mit denen er einen Plan hat in dieser Welt. Ja? Ich sage das ja immer wieder, wenn wir mit Gott wandeln, dann wandeln wir im Masterplan unseres Lebens. Nur viele Leute, die haben ja Christ sein, haben so gesagt, okay, ich bin ja froh, dass es diesen Gott gibt, bin auch bereit, sonntags in den Gottesdienst zu gehen, gebe auch meinen Zehnten, aber ansonsten steuere ich mein Leben selber. Nach der Rente, da können wir uns mal über den Masterplan unterhalten. Nein, Gott hat für jedes Leben einen Masterplan. Nochmal Wochenpsalm halt, nicht alle Tage waren schon in deinem Buch geschrieben, nicht? Das ist auch so eine Frage bei Gott, nicht? Der hat einen Masterplan, trotzdem können wir sie noch verändern. Wie ist das denn jetzt vorherbestimmt oder haben wir freien Willen? Das sage ich immer wieder, geht beides ins Eins. Das können wir nicht denken, aber so ist die Bibel. Und wichtig ist, dass Gott möchte, dass wir unseren eigenen Willen in Übereinstimmung mit das bringen, was er durch den Heiligen Geist mit seinem Masterplan in unserem Leben möchte. Und das ist ganz wichtig, diese beiden Punkte, diese dogmatische Mitte, die wir hier haben in den Versen 5 und 6 halt in diesem Text, weil daraus wird verständlich all die ethischen Dinge, denn jetzt kommt ein Imperativ nach dem anderen. Tut das, tut das, tut das, tut das, lass das, lass das, lass das. Das hat damit zu tun, dass wir eben angesprochen sind als diejenigen, die den Heiligen Geist haben. Und die Punkte, die jetzt kommen, die sollen uns helfen, im Geist zu wandeln. Alles, was jetzt kommt an den Dingen, eben diese ethischen Aussagen, haben zu tun mit dieser pneumatologischen Mitte, mit dieser dogmatischen Mitte, mit denen wir uns eben an diesen beiden Punkten beschäftigt haben. Und jetzt kommen 10 ethisch-persönliche Erkenntnisse. Ich habe die bewusst in der ersten Person Singular bezogen, die ich tatsächlich als Christ daraus nehme. Ich habe mir heute mal diesen Text angeguckt und habe gesagt, okay, das habe ich nur hören dürfen. Das ist so, ich habe den Geist Gottes, ich bin sogar hauptamtlicher Mitarbeiter im Reich Gottes, ich kriege viel Geld von Gott gezahlt dafür, dass ich den Dienst tue. Ich habe eine besondere Verantwortung als Gemeindeleiter halt, nicht? Und Gott muss mir aber klar als mein Arbeitgeber, als mein Schöpfer, als mein Herr, immer wieder sagen, mir sündigem Knecht, was dran ist. Und da möchte ich mich ganz besonders drunter stellen, möchte euch aber auch mitnehmen in diese ganz persönlichen ethischen Erkenntnisse eben aus diesen 17 Versen. Das erste, ich soll nicht egozentrisch bitten. Dieser Vers 3, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Das ist ein Wort, ich denke, da könnt ihr euch alle mit mir zusammen drunter stellen, dass ihr sagen könnt, wie viele Gebete waren wirklich nur für unseren eigenen Spaß, für unsere eigenen Gelüste. Dass es in der Komfortzone noch einen Pluspunkt mehr gibt, was wir alles brauchen, nicht? Lass das gelingen, lass das passieren und das noch dazu. Bei der Yacht, lass noch den Rehbock daher laufen halt, nicht? Und die Geschichte, ja, es ist ja so, ist alles so, nicht? Und dann nimmt das breiten Raum ein, nicht? Und all die Dinge, die mich betreffen, das Egozentrische halt, nicht zu sagen, da sind wir ganz schnell, ganz stark dabei. Und schnell haben wir auch ein Gebetsleben, das tatsächlich vom Teufel verführt, das ist jetzt nicht erstmal komplett alles falsch, aber was sich allein dann darauf bezieht halt, nicht? Egozentrisches Bitten. Ich habe das immer wieder mal gesagt, nicht? Es gibt so verschiedene Stufen des Bittens halt, nicht? Bitte gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Das ist die erste Stufe des Betens. Das macht auch die Welt, nicht? Das ist das Egozentrische. Das ist letztlich nichts, wo du den Geist Gottes hörst. Gib mir, das ist das, was der Weltmensch schreit. Ich will haben, nicht? Und mit einem Gott, den wir präsentieren können halt, nicht? So nach dem Motto, hier haben wir einen Gott und der kann dir noch helfen bei deiner Karriere, bei deiner Familie, bei deiner Gesundheit, nicht? Und wenn du nur diesen Gott hast, läuft alles viel, viel besser halt, nicht? Wunderbar, nehmt ihr. Und wenn ihr den Zehnten gebt, dann auch richtig unserer Gemeinde, dann läuft, ich karikiere so ein bisschen halt nicht, ihr versteht das, aber das tatsächlich, das läuft gut in dieser Welt, nicht? Egozentrisches Bitten, wenn man das oder das abfährt, nicht? Und dann Gott verheißt dir, das gibt, wunderbar, das läuft ganz gut halt, nicht? Aber das sollen wir eben nicht tun. Wir sollen fürbittend sein. Wir sollen immer wieder, das sagt die Bibel immer wieder, einen Blick haben für die anderen halt, nicht zu sagen, für die Gemeinde, für das Reich Gottes, für unsere Feinde, für die Politiker in dieser Welt halt, nicht? Das ist ganz wichtig. Der Herr gibt es uns sowieso, das ist das Tolle. Wir brauchen gar nicht hinzugehen, über alles bitten und verstehen. Versorgt uns Jesus Christus mit allem, was wir brauchen halt, nicht zu sagen, bitte nicht egozentrisch halt, nicht? Der Teufel ist so, das ist ja das, nicht? Der Teufel greift uns auch im tiefsten Inneren unserer Frömmigkeit an, nicht? Dass er uns verführt, zu Dingen zu sagen und das und das. Und schnell sind wir darauf beschränkt. Und schnell hängt er uns nur noch da drin halt. Und auch, wie gesagt, auch mit dem Beten. Du kannst dich in so eine Sorgenschleife mit deinem Bitten aufhängen, nicht? Wo du nur noch sagst halt nicht, und ich um meine Krankheit, und ich um meine Ehe, und ich 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 und ich. Und dann bist du drin halt nicht. Natürlich bittest du so Gott, dann bist du ein bisschen unzufrieden, dass es länger dauert halt. Und dann bist du nur noch in deiner Sorgenschleife. Und Gott hat dich mit deiner mickrigen, egozentrischen Bitterei aufgehangen halt, dass du nicht rauskommst. Und das ist wichtig, dass man eben auch anderes bittet, nicht in übler Absicht eben, dass man auch das andere im Blick hat. Nochmal, nicht, dass er mich missversteht, man darf auch für sich selber bitten. Für die Ehe, für auch beruflichen Erfolg. Aber passt auf, dass ihr euch da nicht aufhängen lasst, nicht? Dass das dann das Einzigste bleibt, sondern dass ihr immer auch bereit seid, Gott zu loben und zu preisen. Dass ihr bereit seid, im Gebet wirklich Gott die Buße zu tun halt, nicht? Dass man sagt halt, übers Bitten nicht Gottet, bittet Gott stets mit Danken, so heißt es im Philipperbrief. Bittet Gott stets mit Danken, nicht? Dass Danken und Loben mit dazu gehört. Und dass, wenn ihr bittet, dass ihr den Nächsten nicht vergesst, das ist ganz wichtig, nicht? Und dass auch beim Bitten nicht vergessen wird, vergib mir meine Schuld, nicht? Das ist ganz, ganz wichtig halt. Also nicht egozentrisch bitten, das durfte ich auch neu für meinen Glauben hören. Ich, der ich den Heiligen Geist habe, und ihr dürft hören, die ihr den Heiligen Geist habt. Zweite, und das hat damit zu tun, wir sollen keine Freundschaft mit der Welt haben halt, nicht? Ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott heißt. Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Das geht nicht ineinander, nicht? Bergpredigt, genau ein selber Text halt, nicht? Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Wenn wir versuchen, das ganz große Programm in dieser Welt zu führen und zu fahren und gleichzeitig noch ein super christliches Leben zu führen, das wird nicht funktionieren. Das kriegst du nicht unter einen Hut. Da warnt Jesus vor. Wir können nicht Freundschaft mit der Welt haben. Alles das genießen, alles mitnehmen, so wie es der Nachbar auch macht halt, nicht? Und gleichzeitig auch noch ein anständiges Christenleben führen. Funktioniert nicht. Wir müssen uns von der Welt immer wieder auch lossagen. Und nicht nur jetzt, was Welt heißt, so nach dem Motto, irgendwelche sexuellen Ausschweifungen, dass ich neben meiner Ehefrau noch drei Geliebte habe. Nicht, das ist ja so das, was wir mit Welt sehen, sondern ganz klar auch Thema Geld. Thema Geld, das ist das, womit der Widersacher uns am meisten angreift. Ich sage immer wieder Spurgeon halt, nicht? Das Reichwerden ist die gefährlichste Sünde von allen, nicht? Das ist die Sünde, die die Christen am wenigsten fürchten. Und deshalb hat der Teufel da am meisten Erfolg mit halt, nicht? Sagen, wir können nicht Welt und Geistliches zusammenbringen. Zu sagen, wir machen hier das ganz große irdische Programm, zaubern hier das ganz große halt, nicht? Zu sagen, und noch Reich Gottes. Das funktioniert nicht. Also die Bibel ruft Leute, die im Heiligen Geist stehen, immer wieder zur Entscheidung heraus, nicht? Reiche Jüngling, entweder oder, Hannah und Sapphira halt, nicht? Immer wieder diese Kompromisse. Wir machen und, nein. Jesus first, immer wieder. Er zuerst, und das ist eine Absage auch an die Welt, an die Dinge, die da sind halt. Und je weiter man in der Frömmigkeit kommt, je weiter man erkennt, wie groß Gott ist, desto weniger spielt tatsächlich auch die Welt eine Rolle. Je mehr die Welt eine Rolle spielt, das ist jetzt wieder der erste Punkt, desto intensiver werde ich auch egozentrisch beten halt, ne? Wenn ich aber mich von der Welt verabschiedet habe, wenn ich sage, okay, was soll's, da bin ich auch frei, für andere Dinge zu beten halt, nicht? Also es ist nicht umsonst gewesen, dass die Mönchsgelübde, dass diese drei Sachen, die sie tun mussten halt, Ehelosigkeit, Armut, Gehorsam. Absage an die Welt halt, nicht? Also alles Gegenteile von dem, was die Welt haben kann. Ich will alles nicht triumphieren halt, ich will Chef sein halt, will viel Kohle haben halt, nicht? Und super Familie führen halt, nicht? Zu sagen, wenn das Schwerpunkte sind in deinem Leben halt, nicht? So richtig Familie auch, und so auch in Ordnung Geld zu verdienen, aber dann wirst du das andere nicht können, entweder oder halt, nicht? Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Und der Teufel möchte, dass wir die Welt richtig lieb haben, nicht? Er kommt ja auch zu Jesus, als er ihn anbeten soll. Gebe ich dir alles. Jetzt soll ihm sowieso alles, nicht? Aber ist ja alles. Kannst du alles haben, nicht? Der bittet uns die Welt, nicht? Damit arbeitet, mit der Welt, nicht? Wie der verlorene Sohn. Der geht in die Welt, nicht? Nehme ich alles mit, den ganzen Plunder und lebt das alles halt, nicht? Und diesen Verführungen, nicht? Dem sollen wir widerstehen. So seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, nicht? Das ist unsere Aufgabe. Da müssen wir widerstehen halt, nicht? 1. Petrus 5 halt, nicht? Der Teufel geht rum wie ein brüllender Löwe, schaut, wen er verschlingt, nicht? Dem widersteht. Widerstehen. Wir müssen widerstehen. Da müssen wir gegenstehen. Da müssen wir Widerstand leisten. Das ist tatsächlich ein aktives Gegengehen. Ein aktives Gegengehen. Das ist an vielen Stellen so. Ob das im Umgang mit Geld ist. Dass, wenn uns das wirklich in Besitz nimmt, wenn wir merken, Geld ist ein Problem für uns. ob wir viel oder wenig haben, nicht? Widerstand leisten. Wenn wir als Männer Probleme mit der Sexualität haben, nicht am Computer die Dinge sehen, halt nicht, müssen wir Widerstand leisten, halt nicht, aktiven Widerstand leisten, halt nicht, so nach dem Motto, ich muss dann wirklich gegengehen, halt nicht, ich muss den Versuchungen des Teufels trotzen, halt nicht, wenn der Teufel mich wegziehen will vom Wort Gottes, halt nicht, Widerstand leisten, halt nicht, Gott untertan sein, halt nicht, dem Gesetz gehorsam sein. Das Gesetz ist eine gute Richtlinie, das Wort zu sagen, wo ich übertrete oder nicht übertrete, halt nicht. Das merke ich im Gewissen, wenn ich den Heiligen Geist habe, ganz genau. Als Kind Gottes, den Gott auserwählt hat, merke ich das, da schlägt mein Gewissen an. Und dann immer sagen, okay, wem bin ich untertan, Gott oder dem Teufel? Und dann weiß man auch, welche Entscheidung man zu treffen hat. Wir sollen Gott, dem Teufel widerstehen und wir sollen uns Gott nahen. Wir sollen uns Gott nahen. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch nicht. Wir sollen einen Schritt auf den Allmächtigen, auf den Heiligen zugehen, dann werden wir erleben, wie er auf uns zugeht. Immer weiter. Und tun wir zwei Schritte, tut er zwei Schritte auf uns, tu er. Der zwingt uns nicht, aber wir dürfen zu ihm halt nicht. So wie der verlorene Sohn, wenn wir ins Vaterhaus kommen, dann läuft uns der allmächtige Gott entgegen. Dann nimmt er uns in die Arme. Und wie nahen wir uns Gott? Gut, das brauche ich in dieser Runde nicht mehr zu wiederholen. Die drei Bs, Buße, Beten, Bibel. Buße, Beten, Bibel halt, nicht? Bekennt eure Schuld. Ohne Buße kannst du es nicht machen halt, nicht? Gott hat keine Gemeinschaft mit denjenigen, die erkannte Sünde nicht ablehnen halt, nicht? Lest in seinem Wort halt nicht. Darin begegnet er uns. Und eben das Gebet halt nicht. Naht euch zu Gott. Das muss immer wieder drin sein. Diese drei Bs, Buße, Bibel, Beten halt, nicht? Das ist unser Auftrag, uns zu Gott zu nahen und nicht deshalb zu machen, weil es Pastor Latzel vorgeschrieben hat, wie so ein Zuchtmeister in irgendeinem Mönchsorden, der sagt, und ab jetzt hier, manchmal wünsche ich mir das ja, also das ist ja so eine Sache, wenn man es verordnen könnte, man könnte sagen, also lieber Bruder, ich als Prior ordne jetzt an, heute noch 5 Stunden lesen, gesamte Hesekiel-Buch und den Timotheusbrief und danach 5 Stunden beten, ne? So nach dem Motto. Sondern das ist es nicht, sondern der Geist treibt uns dazu halt, nicht? Aber da, wo wir weggenommen werden, nicht? Oder dann ist es der wieder, dann geht dagegen an, das müsst ihr entscheiden. Ich kann euch nicht hinführen, das kann keiner und auch ich selber kann von keinem, sondern ich muss es selber tun, den Widerstand gegen den Teufel, gegen all die Faulheit, gegen all die Dinge zu tun und zu sagen, ist dann selber zu tun, da hineinzuführen. Ich kann es euch immer nur wieder sagen, ihr wisst es selber, das ist kein Thema und trotzdem müssen wir diese Dinge immer wiederholen, wie Fußballspieler halt, nicht? Wenn die sich jetzt vorbereiten auf die Saison, das ist hier bei Werder Bremen nichts anderes als bei der Kreisliga A. Was machen die, wenn die im Trainingslager sind? Die bolzen Kondition wie die Wahnsinnigen, nicht? Kondition, Kondition, Kondition. Die machen Schusstraining halt, Techniktraining halt, nicht? Und machen Schnellkrafttraining, so. Und wenn die Marathon laufen können halt, nicht? Und wenn die einen Schuss haben mit, was weiß ich, 200 Kilometer pro Stunde und wenn die, wie gesagt, Schnellkraft haben, 100 Meter in 10, sind das super Fußballer, das müssen die trainieren. Die Profis wie die Amateure und so ist im Glauben auch, nicht? Und wir müssen jetzt nicht Kondition trainieren, sondern wir müssen Bibel, Buße, Beten trainieren, damit wir uns Gott nahen. Ich soll mich Gott heiligen, das ist das 5. Ich soll mich heiligen halt, nicht? Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Heiligung, das ist ja ein Thema gewesen, das war letztes Jahr, haben wir ganz stark intensiv bearbeitet. Das ist etwas ganz Wichtiges in der Bibel. Die Heiligung, das ist der Wille Gottes an euch, eure Heiligung, eure Heiligung. Das ist das, was Gott sagt, nicht? Dass wir eben dem Heiligen Geist nachleben, dem Heiligen Geist nachleben. Da haben wir lange drüber gesprochen, wir haben den Martini-Kongress darüber abgehalten. Heiligung ist etwas ganz Wichtiges, also das umzusetzen, tatsächlich das, was wir aus der Bibel verstanden haben, auch praktisch ins Leben umzusetzen halt, nicht? Auch da habe ich immer diese 3 Punkte benannt, nicht? Wie geschieht Heiligung? Erstens Umgang mit dem Heiligen, also Umgang mit Gott, nahen zu Gott, das war eben der Punkt. Umgang mit den Heiligen, der 2. Punkt, also zu sagen halt nicht, mit den Christen zusammen zu sein, achtet drauf, dass ihr mit Brüdern und Schwestern zusammen seid, nicht zu stark in die Welt abrutscht halt, nicht? Und drittens, Vermeidung der Unzucht, nicht? Das sind die 3 Punkte, die Bibel selber besagt, nicht? Jesus ist uns gemacht zur Heiligung, wir sollen aber auch Umgang mit den Heiligen haben, mit anderen, die in Christus sind und eben die Unzucht vermeiden halt, nicht? Das ist das, was Heiligung angeht halt. Das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder vor Augen haben. Heiligung ist der Wille Gottes für unser Leben, so zu leben, wie der Heilige Geist uns führt. Und das ist nie abgeschlossen, das ist ein permanenter Prozess, in dem wir drin sein sollen. Ausrichtung auf Jesus Christus halt. 6. auch das wieder, und wie gesagt, ich spreche jetzt ganz persönlich, ich sage jetzt nicht nur, was ich euch sage, sondern ich soll demütig sein. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Demut ist ganz, 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 ganz wichtig, auch an dieser Stelle. So häufig in der Bibel, wo das gesagt wird, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Dem Demütigen gibt er Gnade. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass Gott dieses Wort immer wieder gibt, denn ich bin ein hochmütiger Mensch. Das ist ein großes Problem, was ich immer wieder habe, an dem Ding hänge ich immer wieder. Es gibt andere Sachen, da habe ich nicht so sehr Probleme mit. Aber Hochmut ist ein großes Problem für mich, immer wieder zu sagen, wenn Dinge durch Gottes Gnade auch in meinem Dienst gelingen oder wenn ich Dinge erkennen darf, wo andere Leute auch innerhalb der Kirche daneben liegen, dann passiert es ganz schnell, dass bei aller Richtigkeit, die ich dann mache, der Teufel kommt und setzt sich bei mir auf die Schulter und sagt, Olli, du bist ein prima Kerl und du bist ein ganz großartiger Pastor. Wenn Jesus nur mehr wie dich hätte hier, 100 von deiner Sorte, ihr würdet ganz Deutschland, wirklich über solche Dinge, ich karikiere das auch so ein Stück weit, das ist Hochmut. Und da muss man aufpassen, das ist gerade im geistlichen Bereich so. Wenn der Widersacher sonst nichts mehr findet, so nach dem Motto, findet noch andere Sachen bei mir, nicht, dass er mich jetzt missversteht halt, nicht? Aber gerade wenn etwas passiert und gelingt im Reich Gottes, nicht? Dass du dann bist, dann kommen auch noch Geschwister zu dir und sagen, und Bruder Latzel, tolle Predigt halt, nicht? Und alles. Und du sagst dann zwar nein, gib's an Jesus ab halt. Und trotzdem so innerlich nimmst du so ein bisschen mit halt, nicht? Und du legst es auf deinen eigenen persönlichen Haufen und klopfst dir innerlich auf die Schulter und sagst, Mensch, ist doch gut gewesen halt und alles, nicht? Und bist vielleicht auch motiviert, auch den wieder abzuholen, nicht zu sagen, weil das ja so gefällig ist. Es macht natürlich Spaß, wenn die Gemeinde dich gerne hat. Es macht natürlich Spaß, wenn der Gottesdienst voll ist. Nicht? Es ist Spaß, wenn dann Leute zuhören, alles, gar keine Frage. Nicht? Aber du musst aufpassen, dass du demütig bleibst. Es ist ganz wichtig, in der Demut zu bleiben, gerade wenn im Glauben etwas geschenkt wird. Es ist alles nur Gnade. Und jetzt komme ich wieder zurück zu diesem Epheser 2-Wort. Wenn wir irgendwas miterleben dürfen aus der Gnade Gottes, was hier passiert, auch in so einem Dienst von so einem Pastor, dann sind es nur Werke, die Gott sowieso schon vorbereitet hat. Und dann bleibst du, Olaf Latzel, immer bei Lukas 17. Wir sind nur unnütze Knechte, unnütze Knechte. Hier steht ein unnützer Knecht vor euch halt nicht, der nur getan hat, wozu er vorbereitet war durch den Herrn dieser Welt. Das ist ganz wichtig, in der Demut zu bleiben. Sei demütig. Eine knechtische, Dios Mutos, dieses alte deutsche Wort Dios Mutos, heißt eine knechtische Gesinnung haben, nicht? Und alle Apostel, wenn die ihre Briefe schreiben, das auch nicht umsonst schreiben, die Paulus, Knecht Jesus Christus, Doulos Jesus Christus heißt es immer, nicht? Petrus, ein Knecht Jesu Christi. Wir sind nur Knechte halt, nicht? Und zwar im besten Sinne des Wortes, nicht? So wie auf so einem Hof, nicht? Wo der Chef ist, der dem alles gehört, der alles hat und wo eben Arbeiter ist, der froh sein kann, dass er die Füße an den Tisch trägt, dass er ein Dach über dem Kopf hat, dass er zu essen kriegt und dass dieser Herr des Hofes für ihn wohltätig ist. So ist es tatsächlich. Und wenn wir das wissen, dann können wir uns auch nichts einbilden, wenn irgendwas passiert, sondern wir sind nur Knechte. Das ist etwas ganz Wichtiges, die demütige Gesinnung haben. Und dass Gott sie uns immer wieder auch gibt, wo wir denken, wir sind, das ist auch wieder wichtig. Wenn wir denken, wir sind ja so demütig, dann wird das auch zum Hochmut. Nicht? Und ich bin der Demütigste hier in der Gemeinde. Und das denken vielleicht auch alle. Und ich bilde mir was auf meine Demut ein. Nicht? Wahre Demut, hat Luther mal gesagt, weiß nicht mehr, dass sie demütig ist. Das ist ganz wichtig. Halt. Es gibt aber auch so eine Demut, so nach dem Motto, die dann auch richtig nach außen das hängt. Das ist es eben auch nicht.
Kannst du den Satz noch mal wiederholen?
Wahre Demut weiß nicht, dass sie demütig ist halt nicht. An dem Moment, wenn ich anfange, mir auf Demut etwas einzubilden, was man nicht erkenne, ich bin ein demütiger Mensch, dann taucht es nichts halt nicht. Dann ist es menschlich und nicht eben das, was der Heilige Geist getan hat. Dieses, was der Lukas 18, was der Zöllner sagt im Tempel, sei mir Sünder gnädig, ich bin nichts, ich habe nichts, du bist alles und danke Gott, dass ich, wie gesagt, meine Füße unter deinen Tisch stecken darf. Das ist wirklich, wenn ich diese Haltung habe und mir nichts einbilde auf das, was mir ist, halt nicht, dann ist es wirklich eine Demut. Siebter Punkt, das haben wir eben in der Andacht gehabt, ich soll nicht ohne Gott planen. Das ist ganz wichtig, das mit hineinzunehmen. Ich möchte das aber nochmal praktisch vertiefen, eben diesen jakobinischen Vorbehalt. Nicht? Also auch euch sagen, wie ich das wirklich tatsächlich mache. Ihr wisst, mein Taufspruch, mein Hochzeitsspruch, mein Wort, das ich auch jedes Mal in der Bibel lese, die Bibel in der Martini-Gemeinde ist immer Psalm 37 aufgeschlagen. Ich befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Und alles, was ich tue in meinem Leben, befehle ich Gott an. Also im Großen wie im Kleinen halt, erst recht natürlich alles Theologische Gott anbefehlen und hoffe auf ihn. Und eine Sache tue ich immer wieder praktisch dabei. Ich sage nicht, dass das jetzt allein richtig ist, aber ich sage es einfach mal so zu sagen, was mir eine große Hilfe ist. Auch wenn ich vor Entscheidungen stehe, ob in der Gemeinde oder privat, dass ich sage, Gott, ich habe jetzt Folgendes vor. Sei du dabei. Und wenn das nicht sein soll, dann mach die Tür zu, dann gib mir ganz deutlich das rote Stoppschild, damit ich es auch verstehe. Du weißt, ich bin, ich sage das jetzt mal, minder bemittelter Knecht bei dir und ich brauche manchmal den dicken Hammer, damit ich wirklich stehen bleibe. Aber Herr, wenn es falsch ist, dann bitte mach das. Aber Wenn das, was jetzt dran ist, auch wirklich nach deinem Willen ist, dann mach mich auch treu und fest und dann werde ich nach vorne gehen. Aber bitte stopp mich, wenn das nicht sein soll. Das ist ganz wichtig, diese Bitte darum, Türen zu verschließen. Wirklich, Herrn inständig zu bitten, mehr kann man dann irgendwann noch nicht mehr machen. Zu sagen, wirklich sich hinzulegen, zu sagen, ich befehle es dir an. Und wirklich, wenn der Weg nicht gut ist, Herr, dann lass es mich erkennen. Wirklich da inständig zu ringen, auch das umzusetzen, was es hier heißt. Nicht, wenn der Herr will, dann werde ich das tun. Aber wenn er es nicht will, dann werde ich als sein Knecht es eben auch nicht tun. Achtens, ich soll meine Mitchristen nicht verurteilen halt. Nicht, wer seinen Bruder verleumdet oder verurteilt, der verleumdet und verurteilt das Gesetz. Verurteilst du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer aber ist Gesetzgeber und Richter, der selig machen und verdammen kann. Wer aber bist du, dass du den Nächsten verurteilst? Auch das ist immer wieder ganz wichtig zu sehen, den Nächsten nicht zu verurteilen halt, die Mitchristen. Ich rede jetzt nicht, das ist auch ganz wichtig, hier ist vom Bruder die Rede, auch nicht von Irrlehre. Da bin ich mittlerweile, weil Leute sagen, ja, Pastor Lotz, was nehmen Sie sich denn raus, nicht, wenn Sie immer die halbe evangelische Kirche für ungläubig erklären halt, nicht? Aber Leute, die nicht den Heiligen Geist haben, aber in die Kirche einbrechen, das wissen wir von anderen Stellen der Bibel halt nicht, die Irrlehre bringen, die müssen wir wirklich abschneiden halt, nicht? Da gibt es irgendwie Kompromisse zu machen, da müssen wir klar sagen, die bringen Gottes Geist nicht. Das sind keine Brüder, das ist hier nicht gemeint. Also von ihrer Lehre haben wir uns zu distanzieren. Ist aber jemand ein Kind Gottes, hat den Heiligen Geist, dann steht es mir nicht an, ihn zu verurteilen, selbst wenn er Dinge bringt, über die ich mich theologisch mit ihm streiten kann. Aber Gott ist der Richter halt, nicht? Und da wollen wir nicht hinkommen, was leider auch im protestantischen Glauben passiert ist, reformiert wie lutherisch und katholisch erst recht, so nach dem Motto, der ist nicht genau unsere Blutgruppe halt, nicht? Der hat eine andere Ansicht zur Taufe, der eine andere zum Abendmahl, ab auf den Scheiterhaufen halt, nicht? Das ist kein Thema. Das hat also, das ist auch schlimme Schuld, die evangelische Kirche über sich gebracht hat. Die haben es gut gemeint, nicht? Aber da haben überall auch im 16. und 17. Jahrhundert, auch in den evangelischen Gebieten halt, nicht die Scheiterhaufen gebrannt halt, nicht? Und zwar jetzt nicht mehr gegen Fremdgläubige, sondern tatsächlich Leute, die so ein bisschen anders waren halt, nicht? Und das ist etwas, wo wir sagen sollen, bei aller Auseinandersetzung, wo wir mit Brüdern haben, die zu Jesus gehören, müssen wir anerkennen, es gibt Unterschiede im christlichen Glauben. Ich sage es immer wieder, Paulus und Petrus, nicht? Die großen Apostelfürsten, nicht? Spinnefeind, gerieten scharf aneinander, immer wieder Clinches gehabt. Also da war nicht die große Einheit, sondern schon in der Urgemeinde, nicht? Lagen diese Dinge da und trotzdem haben die ihre Berechtigung letztlich, nicht? Und wir werden nicht deckungsgleich sein mit allen Denominationen, mit allen Gemeinden, nicht? Und nicht wir haben die Perfektion hier in Martini oder anderswo, sondern wir sind auch nur Sünder und andere haben andere Erkenntnisse und das muss man bis zu einem gewissen Grad eben auch stehen lassen und man soll mit Christen nicht verurteilen. Das Neunte, indem ich ja andere verurteile, stelle ich mich ja auch ganz groß auf den Sockel und sage, Leute, nur ich habe die Wahrheit gepachtet, ich allein übrigens, das ist ein Sektenkennzeichen. Nicht? Wenn ihr euch irgendjemand erzählt, nur bei uns in der Gemeinde ist das wahre Heil und nur bei uns, wir sind die 144.000, außer uns ist gar nichts mehr. So nach dem Motto, das können wir entscheiden und wir können es auch qualifizieren, die und die und die konkret und die anderen gehören nicht mehr dazu, dann ist das nicht nur ein Abgrenzen anderer Leute, sondern das ist eben auch ein falsches Rühmen. Wir sind die Helden, ihr seid gar nichts und damit machst du dich zum Richter halt. Nicht? Nun aber rühmt ihr euch an eurem Übermut. Alles solches Rühmen ist böse. Wir haben nichts zu rühmen hier in dieser Welt. Nicht an uns, nicht an den Kathedralen, die wir bauen und auch nicht an den Organisationen, die wir vielleicht vorstehen. Der Einzige, dem wir Ruhm und Ehre zu geben haben, ist Jesus Christus halt. Ist Jesus Christus. Ich werde immer wieder gefragt, oh Herr Latzel, also Ihre Predigt ist ja ganz nett, aber dieser ganze Brimborium vorneweg halt, nicht diese Liturgie, das ist ja einschläfernd halt. Dann sage ich immer, bitte beschäftigen Sie sich mal ein bisschen intensiver mit dem, was wir da machen. Nicht? Wir machen zwar keine Theateranspiele oder irgendwelche, was weiß ich hier, Evangelium getanzt und so ein Krempel, was es alles auch gibt. Das, was wir singen, auch wenn es immer dasselbe ist, etwas ganz tief Theologisches. Und gerade dieses eine Allein Gott in der Höhe sei er, nicht immer wieder, jeden Sonntag halt, nicht? Vielleicht müssen wir es immer wieder mal sagen, wisst ihr, was wir jetzt singen, nicht? Das ist genau das, worauf es ankommt, nicht? Das sich klar zu machen. Ganz entscheidend. Wir rühmen uns für gar nichts, nur Jesus Christus, ihm allein Ruhm und Ehre, sonst gar nichts halt, nicht? Jesus allein, wir haben nichts, wir haben keinen Ruhm, Jesus. Wenn hier was gelingt in St. Martini, da braucht keiner zu Pastor Latzel zu kommen, niemand zum Vorstand dieser Kirchengemeinde. Es ist wirklich und wahrhaftig, nur Jesus Christus, nochmal zu diesem Epheserwort, nicht? Vorbereitete Werke, wir haben keinen Grund zum Rühmen. Ich nicht. Also ich weiß, was ich für ein Sünder bin, das macht mir der Heilige Geist immer wieder deutlich. Und selbst wenn durch meinen Dienst etwas geschehen sollte, was gut ist halt nicht, dann ist es nicht von mir. Von mir kann nur Schlechtes kommen. Ich bin und bleibe letztlich nur Sünder, das ist tatsächlich so. Es ist nur Jesus Christus. Also alle Ehre zu ihm. Und das ist nicht nur bei mir so, das ist auch bei euch so halt nicht. Alle Ehre Jesus Christus halt nicht. Immer weg von uns. Der Mensch ist nichts, komplett verloren, Sünder, von Geburt an halt nicht, Jesus ist alles. Und danke, dass wir für ihn arbeiten dürfen, danke, dass wir in seinem Dienst stehen sollen. Allem Ehre ihm, für uns keinen Ruhm. Und ein letztes, auch das ein ganz tolles praktisches, also sind alles ganz praktische Dinge, die so ins Leben hineinspringen. Also der Jakobusbrief, der ist so packend, wie ich finde. Nicht, der ist so stark auch als Handlungsanweisung, gerade dieses Kapitel 4 halt nicht, dass man so ganz vieles nehmen kann. Nicht? Ich soll Gutes tun, wenn ich es erkenne. Ich soll Gutes tun, wenn ich es erkenne. Vers 17, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, das ist Sünde. Das ist ein ganz scharfes Wort, also das ist knallhart. Ich leite daraus ab, also da, wo du es erkennst, bitte, dann mach das. Ob du jetzt denkst, du wirst übers Ohr gehauen oder sonst irgendwas, wo du Gutes tun kannst, mach es nicht. Wenn dich einer bittet, eine Meile mitzugehen, geh zwei Meilen mit ihm halt nicht. Wo du Gutes tun kannst, tu es halt nicht. So wie Jesus auch handeln würde, nicht? So wollen wir auch handeln nicht. Wir sind in diese Welt gestanden als Botschafter Jesu Christi halt nicht. Nicht, dass wir so denken wie die Welt, sondern nach dem Motto, mich haut sowieso übers Ohr, deshalb muss ich besonders vorsichtig sein, ich vertraue keinem, ich mache hier zu, Hauptsache mir geht's gut halt nicht und was ich brauche, das bezahle ich auch in Cash aus meinem Portemonnaie halt nicht, so nach dem Motto. Nein, wir sind in diese Welt gesandt worden, um Gutes zu tun. Nicht? Wir sollen Gutes tun. Nicht, weil es der andere verdient hat, ach du liebe Zeit, da wollen wir gar nicht anfangen, das sind ja Sünder wie wir alle halt, nicht? Sondern weil Jesus Christus uns zuerst all das Gute gegeben hat, nicht? Er hat uns erlöst auf Golgatha, hat uns seinen Geist gegeben halt, nicht? Und das ist das ultimativ final Gut. Und weil wir das empfangen haben, so überreich gut beschenkt sind, dürfen wir wiederum Gutes tun, nicht? Das ist wichtig. Und da, wo Gott uns das erkennen lässt, das ist ja auch das Tolle, wo wir das wissen, das ist ja dann die Erkenntnis durch den Heiligen Geist, da sind wir wieder da mit, nicht? Wenn wir den Geist Gottes haben, dann zeigt uns Gott, hey, da kannst du Gutes tun. Ja, das kostet deine Zeit. Ja, das kostet deine Kraft halt. Ja, das kostet eventuell auch Geld. Aber du kannst was Gutes tun, in meinem Namen halt, bitte. Und wenn du es nicht tust, dann ist es Sünde. So sagt das der Jakobusbrief ganz deutlich halt nicht. Wenn du das erkennst im Heiligen Geist, wenn der sagt, okay, bei dem Masterplan, das wäre jetzt meine Abbiegung, die solltest du nehmen. Und du sagst, ja, ich habe aber anderes nicht und ich muss aber nicht. Und am Abend ist die wichtige Sendung und ich gehe da meinen Weg halt nicht. Dann ist es Sünde halt nicht. Ich soll Gutes tun, wenn ich es erkenne. Das sind die 10 ethischen persönlichen Erkenntnisse, die ich hier für mich gewonnen habe und die ich euch persönlich mit hineinnehmen sollte, ausgehend von diesen 2 dogmatischen Dingen, die wir da eben gesehen haben. Es ist halb neun, wir machen Punktlandung heute. Ich verabschiede mich von den Geschwistern, die uns zugeschaltet sind. Nächste Woche ist wiederum keine Bibelstunde, da bin ich im Hessischen, mache da Bibelabende. Deshalb geht es erst in 14 Tagen weiter mit dem letzten Kapitel aus Jakobus, auch ein ganz tolles Kapitel, Jakobus 5. Ich verabschiede mich von den Geschwistern, die uns übers Internet und das Telefon zugeschaltet sind. Wünsche euch gottesreichen Segen. Seid dem Herrn Jesus anbefohlen. Tschüss.